MKL?
What the fuck?
Mit Kindern leben. Ein Podcast von Patricia Camarata und Kaspar Clemens Mirau.
Herzlich willkommen zu Mit Kindern leben, Folge 3 in der Staffel 5. Wir wollen heute über das Thema Konsequenzen reden. Wir, das sind Kaspar.
Hallo.
Und Patricia. Hallo. Wir sprechen heute über das Thema konsequent sein. Und darauf habe ich mich zumindest sehr gefreut. Aber wir machen das ja immer so, dass wir auch noch mal reflektieren, wie es so in der Kindheit war. Kaspar, war das bei dir ein Thema? Gab es so irgendwie wenn, dann und dann wurde das durchgezogen? Hast du da Erinnerungen?
Also mir fällt es gar nicht so leicht, mich an das Thema konsequent sein zu erinnern, weil das so abstrakt ist. Wir sprechen ja oft über konkretere Themen. Ich kann mich aus meiner Kindheit, der frühen Kindheit, noch erinnern an, dass das Spielzeug mal im Kinderzimmer auf einen Haufen gelegt wurde und ich irgendwie aufgefordert wurde, das jetzt sofort wegzusortieren, sonst kommt es weg. Aber ich glaube, das waren so frühe, verzweifelte Erziehungsversuche. Und ich glaube, es hat sich später stark geändert. Ich kann mich auch daran erinnern, fällt mir ein, dass bei meinem Bruder, der ist ja 8 Jahre jünger als ich, da lief aus meiner Perspektive alles lockerer und das fand ich blöd. Ja, stimmt, das fällt mir jetzt ein. Dass ich habe dann auch bemängelt, dass der anders erzogen wird als ich. Ja, stimmt, da ist mir aufgefallen, mein Bruder wird inkonsequenter erzogen als ich. Und wahrscheinlich ist das ein Muster, wenn ich an mich selbst denke, da können wir drauf kommen, dass sich wahrscheinlich beim zweiten, dritten Kind wiederholt. Wie ist es bei dir, bei deiner Kindheit?
In meiner Kindheit war immer alles super konsequent. Da wurden irgendwie Sachen angesagt und wenn das dann nicht gemacht worden ist, dann gab es halt also mindestens Stress oder aber halt auch irgendwelche Folgen, die vorher angekündigt sind. Wie ich klein war, waren das halt so Themen wie irgendwie aufräumen oder sich irgendwie um Schulsachen kümmern. Also in der Schule kann ich mich erinnern, dass ich unfassbar lange immer für die Hausaufgaben gebraucht habe, weil ich musste die eben fehlerfrei abliefern und wenn das nicht fehlerfrei war, dann musste ich es halt nochmal machen. Und insofern für mich, also das war nicht angenehm als Kind, aber das hat so eine Vorstellung in mir hinterlassen, das ist Erziehung. Also quasi irgendwelche Ansagen machen und dann sagen, was passiert, wenn das nicht eintritt. Und es gibt ja auch diverse Literatur und so Schlagzeilen, so mit denen die kleinen Tyrannen, die einen auf der Nase rumtanzen und so weiter. Also ich habe tatsächlich vorm Mutterwerden abgeleitet aus meiner eigenen Kindheit gedacht, das ist Erziehung und wenn man nicht konsequent ist, dann fliegt einem alles um die Ohren. Ich habe mindestens das Feedback, was du selber als Kind erlebt hast, habe ich auch von meinen Kindern schon gehört. Also, dass sich sozusagen das erstgeborene Kind beschwert, dass jetzt das Letztgeborene quasi unter ganz, ganz anderen Bedingungen irgendwie durch den Alltag kommt.
Also mir ist jetzt noch eingefallen, dass, weil du hast über das Thema Schule gesprochen, bei mir war das so, dass ich relativ früh herausgestellt habe, dass ich einfach gut in der Schule bin und dann, und das habe ich meiner Mutter vor allen Dingen sehr hoch angerechnet, die hat mich dann einfach in Ruhe gelassen. Also was die Schule anging, hat gesagt, du kannst es gut, entscheide einfach selber und ich durfte mir dann auch selber die Schulen aussuchen, habe dann auch einmal ja das Gymnasium gewechselt nach 2 Wochen, weil ich das eine doof fand und das hat sie mir dann überlassen und hat mich nur in der Schule immer verteidigt, also wenn es irgendwie Stress gab. Das wusste ich sehr zu schätzen und dann habe ich noch die Erfahrung gesammelt, ich habe mich ja sehr um meinen Bruder gekümmert, so weil meine Mutter ja auch arbeiten war damals, wie es in der DDR recht üblich war und ich weiß, dass, also ich war ja dann auch zuständig für den irgendwie und das hat immer nicht geklappt und dann bin ich irgendwann auf diesen blöden Trichter gekommen, rückwärts betrachtet, dass er immer genau das Gegenteil macht von dem, was ich sage und ich ihm dann immer gesagt habe, er soll irgendwas nicht machen, damit er das macht. Gut, ich war, weiß ich nicht, 10, 11 Jahre alt, also ich werfe mir nicht vor, einen falschen Erziehungsstil angewendet zu haben, aber damit bin ich relativ weit gekommen. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Letztens hatte ich ein Gespräch, wo mir auch jemand, also ein erwachsener Vater gesagt hat, dass das deine Erziehungstechnik ist und ich habe ihm dann gesagt, naja, da kann er in der Pubertät nochmal gucken. wie gut er da die Grundlagen gelegt hat. Genau.
Also du meinst, du hast dann gesagt, also wehe, du räumst heute Abend dein Zimmer auf. Und dann war dein Bruder total motiviert, das Zimmer aufzuräumen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also wehe, du ziehst dich jetzt an, wehe, du kommst jetzt mit. So. Und das ging eine ganze Weile gut damit. Also mit Weile meine ich nicht Wochen oder Monate, sondern das hat sich über ein paar Jahre gestreckt, ja.
Na, nicht schlecht, aber dann, also zumindest pragmatisch gesehen, man kann ja jetzt nochmal überlegen, wie es pädagogisch und langfristig ist, aber kurzfristig pragmatisch kann das mal ein Hack sein sozusagen.
Ja, aber ich würde Ihnen nicht empfehlen. Also ich natürlich in der Verzweiflung hilft immer erstmal alles, aber ich glaube wirklich, dass es einen Punkt gibt, dann, wo man sich dann wundert als Eltern, warum das Kind nicht macht, was man will. Naja, vielleicht, weil man ja die Grundlagen dafür gelegt hat.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, also ich finde das bei mir tatsächlich total erstaunlich, wie dass es in meinem Kopf gar nichts anderes gab, als dass Erziehung eben ist, ne? Man sagt was und dann muss das Kind das machen. Und dass eben das, was bei uns jetzt real stattfindet, das Aushandeln, da hatte ich überhaupt kein Konzept von. Und das ist jetzt eigentlich unser Hauptding. Und das hat auch wirklich schon ziemlich früh angefangen. Also nicht erst irgendwie, wenn die Kinder schon wirklich groß sind, sondern einfach, dass man auch schon mit Kindergartenkindern eigentlich ziemlich gut verhandeln kann und Argumente austauschen kann. Und dass dann natürlich die Bereitschaft der Kinder einfach eine ganz andere ist. Und ich staune immer wieder, dass sozusagen als Langzeiteffekt eben so tolle Kompromissangebote immer wieder kommen. Also dass die Kinder durchgehend eigentlich geschafft haben, wenn ich dann mal einen Nachmittag wirklich gesagt habe, hey, ich habe total Stress und ich muss jetzt schnell XY dahin und die wollten eigentlich Eis essen, dass die Konsequenz aus diesem auf Augenhöhe verhandeln und dass sie eben auch ihren Platz bekommen haben, wenn es möglich war, dass der mir auch eingeräumt worden ist. Und das finde ich eigentlich eine der schönsten Erziehungserfahrungen, weil man da ja eben nachfühlen kann, auch als Erwachsene noch, wie das ist, in den eigenen Bedürfnissen und Wünschen und so weiter berücksichtigt zu werden. Hast du sowas auch mit deinen Kindern, dass ihr schon von klein auf halt richtig verhandelt über, wie sollen Sachen sein und was ist wichtig?
Ja, also wir verhandeln schon sehr, verhandeln klingt schon so langfristig, ne, und so, aber es ist ja auch manchmal zäh. Das ist ja auch das, glaube ich, wo man manchmal dann genervt dann doch eine Entscheidung einfach trifft, weil man einfach zu abgespannt ist, um noch eine halbe Stunde übers Essen zu diskutieren. Aber eigentlich versuchen wir immer wieder den Raum zu geben und den Kindern natürlich zu vermitteln, ihr seid Menschen, die wir ernst nehmen. Es gibt natürlich Gefahrensituationen, wo man dann irgendwie einfach sagt, ich mache das jetzt mal so und das aber auch erklärt. Das finde ich immer wieder wichtig, dass man in diesen Situationen, in denen man eine Entscheidung trifft, die entweder gleich oder später zumindest nochmal erklärt. Ich glaube, dass man damit auch viel aufweichen kann, weil es gibt manchmal Sachen, wo man ja einfach sagt, nee, wir machen das jetzt so. Und wenn man das nicht erklärt, dann bleibt das halt einfach als so eine Deus ex machina Entscheidung von oben, die keiner nachvollziehen kann und die wahrscheinlich auch zu hoher Frustration führt. Und ich glaube, die Frustration ist langfristig geringer, wenn man nochmal in Ruhe erklärt, was dazu geführt hat, dass man diese Entscheidung getroffen hat, dass man sagt, das ging nicht, weil und dadurch die Kinder so ein Gefühl dafür bekommen. Weil wenn die Kinder das Gefühl bekommen, dass die Entscheidungen, die man trifft, nicht willkürlich sind, glaube ich, führt das langfristig halt zu einer höheren Akzeptanz der Entscheidung. Und natürlich wird man nie hundertprozentig immer mit seinen Kindern übereinstimmen. Und es geht nicht darum, dass alle immer im Reigen tanzen und unisono dieselben Entscheidungen treffen, weil auch wir beide müssen ja auch miteinander verhandeln, du und ich. Und so muss man es auch mit den Kindern. Aber man kann zumindest so eine Akzeptanz, glaube ich, schaffen für Entscheidungen.
Ich finde ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Das ist mir tatsächlich erst zumindest so als ein Satz irgendwie klar geworden, wie ich mein Medienbuch geschrieben habe. Also der Unterschied von Regeln und Grenzen. Also dass man sagt, es gibt Grenzen, die sind eben nicht verhandelbar. Und so eine Grenze kann ja eben auch eine Gefahrensituation sein. Und dann ist aber auch wichtig, wie du gesagt hast, dass man ja das mindestens im Nachhinein erklärt, wenn es nicht schon im Vorhinein irgendwie klar war. Und so ist es halt, ne? Also gibt ja verschiedene Grenzen, wo man wirklich sagen kann, das ist eben so. Also bezogen auf die Medien ist es ja sowas wie kommuniziert man miteinander, dass man eben nicht beleidigt, bedroht etc. Das muss man auch nicht jedes Mal neu aushandeln. Sondern das ist einfach eine feststehende Grenze, aber die Regeln sind eben verhandelbar. Und mir hat das total geholfen, im Alltag wirklich auch immer noch mal mich zu fragen, ist das eine Regel, ist das eine Grenze? Weil das auch wieder, finde ich, total hilft, den Kindern auch ein Gefühl zu geben, ne? So, wo lohnt sich das denn jetzt nochmal zu sagen, hey, ich bin jetzt älter, die Rahmenbedingungen haben sich geändert, etc. Oder halt zu sehen, nee, das ist eben eine Grenze. Und bei uns war ein ganz großes Thema. Ich denke, das fällt vielen Eltern im Zusammenhang auch mit konsequent sein. Und ein ist das Thema Bettgehenszeiten, ne? Also, weil da ist eben nicht die Regel, die Kinder gehen irgendwann dann und dann ins Bett, sondern das ist eben meine persönliche Grenze. Also ich kann irgendwann abends nicht mehr. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass wir da irgendwie einen Modus finden, dass dann halt irgendwann Schluss ist sozusagen, also mit meinen Aufgaben. Und das hat eigentlich echt gut geklappt.
Und das haben wir zum Beispiel, ich glaube, fast ein bisschen übernommen von dir, weil wir da mal drüber gesprochen haben. Also dass wir machen jetzt so eine Unterscheidung, dass wir sagen, die Kinder haben eine bestimmte ins Bett geht Zeit. Und vorher gibt es aber schon eine, die Kinder lassen die Eltern in Ruhezeit. So, bei uns ist das im Moment 20 Uhr. Ab 20 Uhr sollen die großen Kinder, der Kleinste schläft dann schon, sollen die großen Kinder uns einfach in Ruhe lassen. Also wir sagen denen, wenn irgendwas ist natürlich, ja, irgendwas, irgendein Problem, dann kommt ihr natürlich zu uns. Wobei man manchmal mit den Kindern besprechen muss, was ein Problem ist und was nicht. Und irgendwie eine App freischalten, die sie unbedingt spielen wollen, ist nach 20 Uhr kein Problem mehr. Ja, das sage ich dann auch, das können wir am nächsten Tag besprechen. Und das akzeptieren sie ganz gut. Und was sie erstaunlicherweise auch akzeptieren, wenn sie morgens total in den Seilen hängen, dass wir dann sagen, ich glaube, es wäre gut, wenn ihr heute einfach mal eine halbe Stunde früher schlafen geht. Aber eben nicht aus so einem von oben herab, sondern zu sagen, ey, du bist total müde, du hast total schlechte Laune, das ist nicht schön für dich. Lass uns probieren, dass du heute eine halbe Stunde früher schlafen gehst. Und das wird relativ gut angenommen. Also das ist eben, die fühlen sich dann, das ist keine Strafe oder sonst was, sondern einfach sagen, ey, dir geht's nicht gut, dann schlaf doch einfach mal ein bisschen früher. So. Was ich auch schwierig finde, ich weiß, das ist bei dir so ein Thema, da haben wir schon öfters drüber gesprochen, sind so, ist zum Beispiel so Süßigkeiten und Müsli zum Frühstück. Da ist es total schwer zu unterscheiden, was sind meine Befindlichkeiten als Eltern und was ist der objektive Schaden, den ich von den Kindern abwehren muss. Also ja, Schokomüsli. So, das essen, glaube ich, viele Kinder täglich. Unsere Kinder haben so, dürfen das so alle paar Tage. Ich glaube, bei dir ist das relativ streng, sage ich jetzt mal im Vergleich zu uns, weil du sagst, nee, das ist eine Süßigkeit, was ich auch verstehe als Argumentation. Aber wenn man da jetzt mit den Kindern drüber redet, wie erklärt man denen seinen Standpunkt und was ist da das Richtige? Ne? Und die sehen ja dann auch, dass es bei anderen Kindern, da wird es ja dann besonders schwierig, andere Regeln gibt. Gibt es ja auch dieses, oh, der nimmt immer Schokoriegel mit in den, auf den Schulhof. Und da finde ich das dann gar nicht so einfach, Regeln auszuhandeln.
Ja, also ich finde, bei Essen ist ja sowieso auch ganz viel, was so kulturell irgendwie verankert ist, ne? Also was das Marmeladenbrot zum Beispiel, das oder Frühstück überhaupt. Also ich, wenn ich jetzt gerade versuche, mal zu erinnern, also was ist in meiner Kindheit so? Ich glaube, wir hatten echt auch gar keine Frühstückskultur. Das ist wahrscheinlich wirklich so dieses Italienische, ne? Dass man eigentlich, wenn überhaupt, auf dem Weg in die Arbeit nochmal 5 Minuten in so einem Kaffee stoppt und an der Theke irgendwie ein Espresso trinkt, die Zuckerbeutel auf den Boden wirft und geht. Und da ist ja, das, also diese Frühstückskultur ist für mich zumindest sowas Deutsches und sowas wie Marmeladenbrote als normale Ernährung ist, ja, also war für mich irgendwie so, okay. Und wenn man das aber selber nie vorgelebt hat, dann kommen die Kinder natürlich erst drauf, wenn sie das im Vergleich sehen. Wir versuchen das einfach zu verargumentieren, wirklich über den Nährstoffgehalt oder den eben nicht vorhandenen, dass man sagt, das Verhältnis stimmt da eben nicht, weil gerade das Frühstück soll ja, also mindestens auch zu Schulzeiten, da ist es ja noch wichtiger, soll ja wirklich Energie bringen, die nicht nach 20 Minuten quasi verpufft ist und dann sinkt der Blutzuckerspiegel und so weiter. Also mit solchen Sachen labern wir unsere Kinder voll. Ist ganz lustig, wenn man sich so reden hört irgendwie. Ich denke, toll, dass die sich das auch mit 4 und 5 irgendwie angehört haben und irgendwie gedacht haben, ja, okay, na dann, dann machen wir das nicht, dann machen wir das nur am Wochenende. Also irgendwie ist es wahrscheinlich auch viel, hängt das ja damit zusammen, was man selber für innere Überzeugungen hat, die man dann ja auch natürlich auf die Kinder irgendwie überträgt und dass das dann vielleicht auch was ist, was man gar nicht so bewusst aushandelt, sondern was für die Kinder einfach so ist, weil es immer schon so gewesen ist sozusagen, weil es so vorgelebt wird. Und dann ist da vielleicht der Protest gar nicht so groß.
Ja, der Protest ist auch eigentlich nicht groß, aber es gibt manchmal da Momente, wo ich merke, hey, jetzt müssen wir die Regeln mal neu aushandeln. Also manchmal nutzen die sich irgendwie ab und die wollen dann irgendwie Abwechslung oder es gibt eben doch mehr Bedarf und da ist die Unterscheidung von dir gut, ne, zwischen Grenze und Regel. Also Regeln kann man halt irgendwie neu aushandeln, weil die ja den Tag strukturieren und vielleicht vor kleinen Gefahren nur schützen, die jetzt nicht so, also kein Kind stirbt, weil es eine Woche lang Müsli isst oder so. Da ist dann eine Regel gut und die sind aber verhandelbar. Und dann gibt es natürlich noch diesen Punkt, wo man merkt, weil man mit diesem Ganzen sich den Mund fusselig reden und die Kinder ernst nehmen und alles aushandeln, dann gibt es so diese Momente, wenn die Kinder einen an die Wand labern und die Grenzen und Regeln, die man bestimmt hat, gegen einen selbst anwenden und man kurz bereut, dass man sie zu mündigen Kindern erzogen hat. Geht dir das auch so?
Ja, also klar, das ist ja schon kraftaufwendig, ne? Dieses ständige Gespräch aushandeln, sich selbst reflektieren, sich auch wirklich dann zu sagen, welches Bedürfnis steht denn dahinter, ne? Warum ist das jetzt gerade so wichtig? Das kostet natürlich enorm viel Kraft. Aber wie gesagt, also ich muss sagen, mir gibt viel Kraft zurück, eben die Gewissheit, dass es halt keine Einbahnstraße ist, also dass ich da investiere, sondern dass langfristig am Ende wirklich dabei rauskommt, dass meine Kinder total einsichtig und kooperativ sind, wenn das für mich eben manchmal auch wichtig ist. Und dann eben nicht irgendeine Situation, in der ich Druck habe, quasi total entgleist und zum Horrorstress irgendwie wird, sondern dass dann sie bereit sind, in dem Moment einfach wahrzunehmen, das ist für mich gerade super wichtig, warum auch immer. Wenn sie das in dem Moment nicht verstehen, dann reicht das einfach quasi, ne, zu sagen, okay, oder also so nehme ich das wahr, so, sie nehmen mich da jetzt eben ernst in meinem Bedürfnis und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Antwort eigentlich auf, also dann nehmen sie es hoffentlich bei sich auch so wahr, weil was bei uns eben, je älter die Kinder geworden sind, eine große Rolle auch gespielt hat, ist eben auch das Thema irgendwie Ausnahmen, ne? Dass wir immer sagen, wir definieren eben so einen Rahmen, wie das im Alltag funktioniert, aber dann gibt es auch eben immer wieder die Möglichkeit für Ausnahmen oder dass auch bewusst gesagt wird, jetzt sind Ferien, das ist also eine Ausnahme vom Alltag, da können Sachen auch anders laufen, aber immer mit der Prämisse, dass es eben im Alltag wieder unter den alten Voraussetzungen läuft und das sind alles Sachen, die ja, wie soll ich sagen, auch wieder Kraft einfach geben, ne? Weil man weiß, das klappt halt. Die wissen, das ist jetzt eine Ausnahmesituation und irgendwann ist es wieder anders. Und da hoffe ich ja nach wie vor auch jetzt drauf, quasi, ne, in den pandemischen Umständen, in denen wir sind, sind natürlich viele Dinge auch total anders als normalerweise. Und ich hoffe, dass das auch irgendwann ein Argument ist, zu sagen, wir gehen jetzt wieder in einen gewohnten Alltag über und das bedeutet eben, dies und jenes ist jetzt auch wieder anders. Und da zähle ich ein bisschen drauf.
Ich bin gespannt, wie das mit den Kindern wird, in den nicht-pandemischen Alltag irgendwann überzugehen. Im Moment zeichnet sich ja ab, das könnte noch eine ganze Weile dauern, weil für uns ist ja die Pandemie, auch wenn sie ein Jahr oder 2 Jahre gedauert hat, schon lang, aber prozentual von unserem Leben ja sehr, sehr wenig und für die Kinder ist es aber sehr, sehr hoch, ne? Ein sehr hoher Lebensanteil. Also unser kleinstes Kind, für das ist es, weiß ich nicht, ein Drittel schon der Lebenszeit oder so, die es damit verbringt bald. Und da bin ich gespannt, wie das wird mit dem Zurückgehen.
Ja. Das finde ich übrigens nochmal einen ganz, ganz wichtigen Hinweis und eigentlich schön, dass das bei uns jetzt so aufkommt. Mir ist das ich habe irgendwie ein anderes Gespräch gehört, da ging es um die Frage, ob jetzt die alten Leute, die geimpft worden sind, ob die sozusagen Privilegien bekommen sollten, welche Argumente es dafür gibt. Und tatsächlich, also neben dem, dass man, also was halt dagegen spricht, ne, dass man eventuell auch weiter ansteckt und dann zu dem Pandemiegeschehen auch wieder beiträgt, ist es halt ein Riesenunterschied, ob du irgendwie 80 oder 90 bist und dann noch ein Jahr zu warten, bis man wieder in den kleinen Handlungsraum, den man eh in dem Alter hat, wieder ausschöpfen kann oder ob man eben weiter so isoliert und in seinem Zimmerchen irgendwie leben muss. Und da habe ich dann auch gedacht, das ist schon ganz schön krass, eben umgekehrt auch auf der anderen Seite für die Kinder, ne? So wie du sagst, für euer Kindergartenkind, das ist halt ein Drittel Leben, was da sozusagen flöten geht. Und für die Kinder, die da jetzt geboren sind und die Eltern, die in Elternzeit sind, der Start in das Leben und in das Elternleben als Mutter und Vater ist halt auch ein unfassbarer anderer Rahmen. Und da kann ich auch verstehen, dass das nochmal einen ganz anderen Druck macht als jetzt, ne, wir so mittelalte Leute, die einfach schon viele Jahre Freiheit hatten und können natürlich und nach vorne eben rausgucken können und hoffen können, dass wir die auch wieder alle haben, kann man natürlich entspannter irgendwie nochmal ein Jahr in Kauf nehmen, als eben die Menschen, die wenig Zeit erst hatten oder noch haben. Und ich hoffe, dass das vielen Menschen einfällt in dieser Übergangsphase, wenn man dann eben wirklich wieder versucht, sich im Alltag und in der Gesellschaft und in den sozialen Kontakten zu finden, dass man da doch im einen oder anderen dann geduldiger ist, weil eben viele kleine Kinder, wenn ich jetzt an Kindergarteneingewöhnung denke oder so, woher sollen die denn gelernt haben, zu kooperieren, mit Gleichaltrigen umzugehen? Also da werden noch große Themen, glaube ich, kommen oder Aufmerksamkeit zu teilen, ne? Oder eben nicht nur mit den Eltern zu sein. Also das, ja, hast du recht. Das ist, glaube ich, für manche Gruppen doch noch eine, wird das eine große Herausforderung sein, in diesen Alltag auch wieder überzugehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das mit dir besprochen habe, aber mit Susanne. Ich mache ja mit Susanne immer zurzeit wöchentlich so eine Corona-Eltern-Selbsthilfegruppe auf Clubhouse, wo wir immer so ein bisschen reden. Und da haben wir nochmal rausgearbeitet, aber eben diesen Gedanken, dass das, also aus unserer Perspektive, das wichtigste Moment ist, wenigstens mit einer guten Bindung gestärkt als Familie irgendwie rauszugehen, weil alles andere kann man irgendwie kitten, wenn zumindest der familiäre Zusammenhalt erstmal gut klappt. Ja, das ist auch eben diese ganzen Diskussionen, wie viel Medien und was dürfen die Kinder alles machen. Fast egal, solange die Familie gut funktioniert und man eine gute Bindung hat, das ist jetzt übertrieben, ein zugespitztes Argument, aber solange das gut funktioniert, findet man danach Wege, die anderen Probleme irgendwie anzugehen. Und manche Sachen werden später länger dauern oder vielleicht anders funktionieren. Aber ich glaube, wenn man das eben schafft, dass es zu Hause man irgendwie gut durch diese Situation kommt, möglichst wenig ausflippt oder irgendwelche Regeln aufstellt oder sonst was, dann kriegt man danach das auch irgendwie halbwegs wieder hin. Und vielleicht dauert dann die Eingewöhnung länger oder das Kind lernt erst 2 Jahre später schwimmen. Das ist auch gerade so ein Thema, ne? Das jetzt Schwimmen lernen, das ist natürlich klar. Ne? Das gibt so ganz komische Sachen, an die man vielleicht vor einem Jahr auch gar nicht gedacht hat. Aber ich glaube, wenn man zumindest zu Hause es halbwegs schafft, da durchzukommen, dann kriegt man den Rest organisiert später.
Also das glaube ich auch, aber ich glaube, das muss man sich wirklich bewusst machen. Also wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wie es gerade für Teenager in Familien ist, ne, weil es ist ja eigentlich eine ganz genuine Entwicklungsaufgabe für Teenager, sich in dieser Pubertätsphase von dem Familienkern ja auch zu lösen und eigene Wege zu gehen, sich zur Peergroup hinzuwenden, sich in ganz neuen Feldern auszuprobieren. Und das ist halt im Moment ja alles überhaupt gar nicht möglich. Also quasi irgendwas ganz Elementares in dieser Entwicklungsphase kann halt nicht bedient werden. Und man kann dann halt dankbar und froh sein, wenn das in der Familie derzeit funktioniert, ne? Und man eben eine enge Bindung hat und gut miteinander klarkommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, wo diese Freiheiten wieder möglich sind, dass das halt vor allem für die Eltern dann eine ganz schöne krasse Erfahrung ist, dass man dann eben, ja, vielleicht wirklich dann mehr oder weniger von heute auf morgen plötzlich so ein Teenager-Kind, was sich vielleicht 2020, 21, 22 so stufenweise irgendwie der Peergroup zugewendet hätte und den neuen Interessen dann eigentlich das Gegenteil, ne? So aus dieser ganz engen familiären Bindung. Wir sind hier in der Wohnung seit 2 Jahren und haben feste Zeiten zusammen, morgens, Mittag, Abend und das ganze Wochenende, dass dann doch manche Eltern ganz schön ja, mit sich zu kämpfen haben, wenn dann das kleine Vögelchen plötzlich eben nicht mehr im Nest sitzt. Also ja, es ist spannend, was auf uns zukommt. Und ich habe wie so oft manchmal das Gefühl, wenn man solche Gedanken hat, dass es gar nicht so doof, sich da so selber irgendwie auf so eine Karteikarte den Gedanken zu schreiben und sich das auf den Schreibtisch zu legen und zu sagen, wenn es soweit ist, dann guck dir mal an, was dir vor einem Jahr eingefallen ist. Und jetzt hast du zwar dieses Verlustgefühl, aber versucht nochmal ruhig quasi zu sehen, hey, das Kind holt jetzt wahrscheinlich dann was nach und dann sind viele Sachen viel heftiger, als das so schrittweise gewesen wäre.
Ja, ist ein guter Gedanke. Ich denke auch, also wahrscheinlich kann man sich mit solchen Gedanken, wie du sie gerade formulierst, ein bisschen vorbereiten auf eben eine andere Welle dann, ne, von Dingen, die passieren und vielleicht dann auch überschwängliches Verhalten, was man ganz schockiert feststellt, sich vielleicht auch einfach viel besser dann erklären, so rückwirkend sagen, na klar, das ist logisch, dass jetzt das Kind von heute auf morgen gefühlt einfach nicht mehr da ist, weil es die absolute Wegseilzeit nachholt oder irgendwie sowas. Das wird natürlich interessant, was. Und du hast natürlich auch recht damit, wir haben natürlich kein richtiges Teenager-Kind im Moment. Das heißt, ich spreche ja eh immer von uns beiden auch eher für die kleineren Kinder. Du ja schon ein bisschen eher für die größeren Kinder. Deswegen genau kann ich das jetzt nicht ganz abstrahieren auf größere Kinder. Ja.
Aber das Tolle ist, jetzt können wir ein Wort einbauen, was sich eine Hörerin gewünscht hat, nämlich Ambiguitätstoleranz. Also sozusagen die Fähigkeit, mit sich widerstrebenden Aussagen irgendwie klarzukommen, weil eben alles so ein bisschen wahr ist. Ne? Das finde ich, das passt da sehr gut rein, dieses, ne, dass man einerseits sich dann freut, dass die Kinder vielleicht doch da sind, dass man nochmal jetzt eine andere enge Bindung hatte und gleichzeitig aber denen natürlich total gönnt, dass sie wieder in ihren Sportunterricht können, in ihren Musikunterricht, in ihre Kindergartengruppe und dass man ja, das wahrscheinlich jetzt gerade in der Pandemie auch ein großes Gefühl ist, was sich unter dem Begriff zusammenfassen lässt, ne? Weil man natürlich sich wünscht, dass sie auch wieder in die Schule zurück können und man auch wieder selber ein bisschen mehr Ruhe hat, aber auf der anderen Seite halt genauso sich sorgt und sie gerne da haben will. Das fand ich nochmal einen schönen Hinweis auf jeden Fall, wenn man das Wort nicht kennt, weil das ist ja so schön wie deine Gesignation, wenn man ein griffiges Wort für ein Phänomen hat, was man als Eltern ganz oft erlebt einfach und fühlt.
Ich versuche das auch den Kindern schon beizubringen. Also wir sind ja umgezogen im letzten Jahr und zwischendurch war ja die Schule mal offen, falls man sich noch erinnert. Und dann sind die Kinder auf eine neue Schule gegangen und ein Kind, mit dem habe ich mich dann halt unterhalten, gefragt, wie ist es denn auf der neuen Schule? Und hat gesagt, ach schön, aber es vermisst die alte Schule. Und das habe ich dann auch zum Anlass genommen, mit dem Kind eben drüber zu sprechen, zu sagen, naja, es gibt Situationen, wo man über etwas traurig und fröhlich zugleich ist. Und ich glaube, das ist ein Gespräch, das sehr wichtig ist, dass man das mit Kindern immer mal wieder führt, weil das natürlich sehr, sehr verwirrende Gefühle sind, wenn man sich etwas überfreut, über etwas freut und gleichzeitig traurig ist. Und wenn man das aber bewusst weiß, dass es sowas gibt, dann kann man da, glaube ich, deutlich besser mit umgehen und dann auch die Freude vielleicht sogar noch mehr genießen, wenn man weiß, es ist okay, dass ich trotzdem auch traurig bin. Also dass dann, dass man dann sozusagen nicht sagt, ah, ich bin traurig und froh, dann kann man sagen, okay, dann bin ich jetzt nur noch traurig. Aber wenn man weiß, nee, du kannst beides sein und du kannst sogar weinen und trotzdem gerne in die neue Schule gehen oder so. Das ist auch, das ist in Ordnung. Und ich glaube, das ist eine gute Erkenntnis, die man den Kindern so mitgeben kann fürs Leben.
Auf jeden Fall. Vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal zum Thema eben konsequent sein. Was mir auch relativ spät aufgegangen ist, ist dieses, ne, wenn man eine Entscheidung trifft und erstmal eben unter den gegebenen Bedingungen sagt, das ist jetzt das, was wir denken, was das Richtige ist. Dass es ja trotzdem aber keine für immer Dinge sind, ne? Also dass sozusagen, also wir sind immer mehr dazu übergegangen, zu sagen, wir glauben aus den und den Gründen ist das jetzt eben der richtige Rahmen und das wollen wir jetzt mal in einem Testlauf auch laufen lassen und setzen uns dann wieder zusammen und sprechen darüber, wie das jetzt für alle Beteiligten ist. Also, dass dieses Konsequentsein einfach einen viel kürzeren Rahmen hat und eben nicht ist, so das machen wir jetzt und das gilt dann für die nächsten 10 Jahre, sondern dass wir immer mehr darüber übergegangen sind, zu sagen, wir glauben eben, das ist jetzt richtig und wir probieren das, aber wir haben feste Punkte, dass wir nochmal reflektieren, ob das auch wirklich das Richtige ist. Habt ihr sowas auch?
Ja, also wenn wir jetzt über Ernährung und so Sachen reden, da reden wir drüber. Und manchmal mache ich Vorschläge und mache einfach was und dann merke ich, dass die Kinder dann irgendwie das erst toll finden und dann aber eben nach 3 Monaten hängt ihnen irgendwas zum Hals raus und dann reden wir dann wieder drüber. Und ich hänge aber oft an so Regeln schon Altersmarken so ein bisschen mit dran, weil das auch schwierig ist, weil das wichtig ist. Wir haben ja 3 verschiedene alte Kinder und das finde ich immer wieder eine große Herausforderung als Eltern, dem größeren Kind andere Dinge zu erlauben wie dem jüngeren Kind. Das fängt schon bei der Essensmenge an. So, dass eben das größere Kind hat vielleicht eine größere Schüssel, wenn wir jetzt bei Müsli sind, das heißt erwartete, und das kleinere Kind, das hat eine kleinere Schüssel und das braucht auch einfach nicht mehr, aber es sieht halt, es hat eine kleinere Schüssel und dann zu erklären, hey, du bist halt noch kleiner, du musst noch nicht so viel essen, du kannst aber gerne vielleicht danach noch eine Portion Joghurt haben. Und dann, ich hatte dieses Gespräch Tatsache heute gerade und dann hat das kleine Kind gesagt, aber wenn ich größer bin, dann kriege ich dann auch mehr. Dann sage ich, ja, und dann, da kann man natürlich auch mit arbeiten und dann vielleicht auch am Geburtstag, weiß ich nicht, eine größere Schüssel mal schenken oder irgendwie sowas. Also das dann auch ernst nehmen und sich dran erinnern. Und das mit dem Alter finde ich wichtig. Natürlich gehen die auch zu verschiedenen Uhrzeiten ins Bett. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist natürlich auch so eine Gerechtigkeitsdiskussion, wo es, und ich verstehe das auch, den Kindern schwerfällt, den Jüngeren zu akzeptieren, dass die Älteren noch mehr erleben dürfen und länger wach sein dürfen. Und dann habe ich so eine Wachseitabelle einfach rausgekramt. Da gab es so eine Empfehlungstabelle der Wissenschaft, wie lange Kinder schlafen. Also guckt mal, so sieht die Tabelle aus. Und ihr dürft übrigens sowieso schon später schlafen gehen, aber ihr seht es hier, das so, ja, und da versuchen wir uns irgendwie so halbwegs dran zu orientieren. Und natürlich wird manchmal was mit Gemaule hingenommen, aber es wird hingenommen und sie sehen dann aber auch, dass es eben nicht in Stein gemeißelt ist und dass sie den Rest ihres Lebens um 19 Uhr schon schlafen gehen. Also der Kleinste jetzt, zumal er eh gern schlafen geht, aber die sehen, okay, da gibt es irgendeine Entscheidungsgrundlage und schon ein automatisches Ablaufdatum. Ja.
Was dann auch gerne nochmal angemahnt wird, ich habe mich da spontan gerade erinnert, bei uns war das im Kindergarten so, dass die gesagt haben, also die Kinder unter 3, da wollen sie eigentlich nicht verhandeln, ob die jetzt Mittagsschlaf machen oder nicht. Aber die Kinder über 3, die dürfen eben entscheiden, ob sie Mittagsschlaf machen. Und das war total ulkig bei einem unserer Kinder, was wirklich leidenschaftlich gerne Mittagsschlaf in der Kita gemacht hat. Also es gab da nie Diskussionen. Es war immer ganz kuschelig und schön und dann am 3. Geburtstag hat es gesagt, ja, Moment mal, ich bin 3, ich mache jetzt keinen Mittagsschlaf mehr. Das fand ich dann sehr witzig, dass es sich irgendwie doch im Kopf dann so auch als Ziel festgesetzt hat und gar nicht so sehr dem nachgegangen ist, zumindest wie es halt von außen aussah, wie wohl es sich beim Mittagsschlaf fühlt, sondern es war einfach auch das Ziel, mit 3 muss ich ja dann auch nicht mehr. Das ist dann ja ein Zeichen, dass ich groß bin und dann macht man halt so Kleinkinderkram nicht mehr.
Ja, das sind so diese Meilensteine, die sich Kinder selber setzen, ne? Also das kennt man ja vielleicht selber noch aus seiner eigenen Kindheit, dass man so bestimmten Sachen entgegengefiebert hat, weil man die endlich darf. Bei uns ist auch großes Thema, wer darf welchen Film ab welchem Alter sehen. So, und es gibt ja dann immer so die USK, nee, doch bei Filmen ist es USK oder FSK, naja, gibt diese Empfehlung. Und die Kinder wissen zum Beispiel, wir gucken manchmal Trailer zusammen und dann wollen die natürlich irgendeinen tollen Abenteuerfilm sehen und ich kann die Kinder ganz gut einschätzen ja auch. Und dann sage ich aber erstmal, wenn ich den Film nicht kenne, dann nehme ich das erstmal als Indiz. Und das wissen die auch, dass es zum Beispiel nicht in Stein gemeißelt ist. Aber manchmal sage ich dann auch einfach, ich kenne den Film nicht, wir lassen das jetzt einfach dabei, wenn ich so. Und dann akzeptieren die Kinder das auch. Und dann kommt aber wahrscheinlich, oh, wenn ich 12 bin, dann habe ich 50 Filme auf der Liste, die ich gucken werde. Und damit können sie irgendwie umgehen. So.
Das ist übrigens ein super Thema, das schreibe ich mal in die Trello-Liste, Kinderfilme. Da könnte ich alleine, glaube ich, eine Stunde drüber sprechen. Das ist super, das nehme ich mit auf. Ja, genau, so, wir sind auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen und wir wollen ja in der jetzigen Staffel am Ende immer so ein bisschen Lockdown-Beschäftigung, solange wir das haben, und es sieht ja auch aus, als wenn wir es noch eine Staffel schaffen, Lockdown zu haben. Was hast du denn heute als Lockdown-Beschäftigungstipp mitgebracht?
Ich versuche ja immer, kooperative Sachen mit den Kindern zu spielen, weil das meistens für weniger Frustration sorgt, und habe jetzt letzte Woche ein kooperatives Spiel für die Switch rausgegraben, an das ich mich noch selber erinnert habe, was ich früher gespielt habe. Das ist Trine, das kennst du vielleicht, das ist so ein, ich weiß gar nicht, ob man es Jump'n'Run oder Plattformer bezeichnet, ich bin nicht so gut in Computerspielbezeichnung. Das ist so ein Abenteuerspiel, wo man alleine oder eben zu zweit als so Zauberer, Bogenschützen oder so Abenteuer besteht, und zu zweit ist das kooperativ. Und das klingt jetzt erstmal noch nicht so besonders, aber das Schöne an dem Spiel ist, dass man zu zweit sich wunderbar im Weg rumstehen kann. Also man muss da wirklich kooperieren teilweise, und einer muss so eine Kiste zaubern, der andere muss sich dran festhalten, und das kann alles unglaublich schief gehen. Und die Kinder haben am Boden gelegen vor Lachen. Also die haben wirklich, die haben sich stundenlang zu Tode gekringelt, weil sie ständig versagt haben. Und das Spiel ist aber sehr verzeihlich darin, dass es halt so Fehler verzeiht, wenn man dann einfach mal von vorne startet oder einfach weitermacht. Und das hat für unglaublich entspannte, lustige Stunden gesorgt. Wir haben die Größeren gespielt bei uns, also der Kleinste nicht, hat aber zwischendurch auch zugeguckt, weil viele Stellen auch einfach ganz ohne Kämpfen sind. Da geht es nur darum, dass man so durch die Level stolpert, und das war ja wie so eine Charlie Chaplin-Nummer. Ich habe dann auch so beschrieben, wie jetzt wahrscheinlich die Gegner am Ende des Levels ihnen zugucken, wie sie so durchs Level stolpern und so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen, und das war wirklich also unglaublich lustig, und wir hatten einfach einen sehr schönen Familienabend damit oder mehrere.
Trine 4, Trine 4, genau. Also vor allem, weil ich dachte erst so, man muss Sachen zusammen machen, das klappt dann nicht, und dann kann man trotzdem drüber lachen. Okay, das will ich ausprobieren, weil das sind ja eigentlich potenziell so Spiele, wo man sich die Köpfe dann sonst einhaut und immer denkt, boah, wenn der andere so und so gemacht hätte, dann.
Also vielleicht klappt es bei anderen nicht, bei uns. Und bei uns sind die Kinder schon auch mal am Ausflippen, so, wenn auch bei kooperativen Spielen. Ich habe ja immer so diesen Ausflip-Faktor. Und bei uns schlug das Ausflippen aber stattdessen in Gelächter um, weil es irgendwie einfach lustig aussah, wenn das immer alles schief ging. Und deswegen war das so ein Volltreffer bei uns.
Sehr, sehr schön. Ja, damit sind wir am Ende der Folge, und ich würde mal sagen, wir nehmen doch den tollen Einfall gleich zum Anlass, dass wir die nächste Folge über Kinderfilme sprechen. Und bis dahin wünschen wir euch und uns, soweit es geht, eine möglichst entspannte Zeit, immer in Hinblick darauf, dass die Pandemie irgendwann auch mal zu Ende ist. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Das war's. Mit Kindern leben der Eltern-Podcast. Alles weitere auf mkl.wtf.
Dankeschön und tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Mit Kindern leben.